Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Es ist nicht lange her, etwa 7 Jahre, da ging ein bekannter Windkraftbetreiber pleite, Procon. Anleger verloren damals mehrere 100 Millionen Euro. Ähnliches passierte 3 Jahre später nochmal mit einem Containeranbieter. Und diesmal waren sogar ein paar Milliarden einfach weg. Privatanleger sind gegen sowas heute immer noch nicht viel besser geschützt als damals, sagen Verbraucherschützer. Wirken eigentlich die Sanktionen gegen Russland oder ist da vieles für die Katz? Das ordnen wir gleich ein, weil ja gerade neue Ölsanktionen greifen. Die wichtigste Nachricht heute ist aber, China lockert seine strikten Null-Covid-Maßnahmen. Ja, die jungen Leute, die vor 10 Tagen in China protestiert haben, ja, die bekommen vielleicht nicht die ganz große Freiheit, die sie vielleicht wollten, aber eine andere Freiheit, die offenbar jetzt schon. Die chinesische Staatsführung hat sich heute von der Zero-Covid-Strategie faktisch verabschiedet. Es dürfen nicht mehr ganze Gebäudeblocks in Quarantäne geschickt und versiegelt werden. Und wer in China nur mild Corona hat, der muss nicht mehr, so heißt es, in ein Isolierungslager. Das klingt wie ein dickes politisches Zugeständnis. Aber das ist vermutlich nur ein Grund dafür, dass Xi Jinping die Zügel etwas lockerer lässt, anscheinend. Der andere könnte sein, dass Chinas Wirtschaft unter den strikten Lockdowns sehr leidet. Wer in seinem Wohnblock festsitzt, kann weder einkaufen noch arbeiten noch für die Zukunft planen. Und der chinesische Zoll meldet heute, dass China deutlich weniger Waren ein- und ausführt. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Die Lockdowns soll es in der Form wie bisher nicht mehr geben. Sie sollen sich künftig nur noch auf Gebäude, Wohneinheiten, Stockwerke oder Haushalte beziehen, nicht aber auf einen Stadtteil oder eine gesamte Gegend ausgeweitet werden. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitsbehörde soll auch das Reisen im Land einfacher werden. So sollen Gesundheitscodes oder negative PCR-Tests nicht mehr notwendig sein, wenn Menschen von einer Region zur anderen reisen. Die Lockerungen erfolgen, nachdem es Ende November Proteste gegen die strikten Corona-Maßnahmen in China gegeben hat. Ob ein Zusammenhang besteht, ist allerdings unklar. China befindet sich seit einigen Wochen in der größten Corona-Welle seit Beginn der Pandemie. Den Höchststand an Neuinfektionen erreichte die Volksrepublik Ende November mit 40.000 Fällen am Tag. Zuletzt waren die Zahlen wieder rückläufig, mit offiziellen Angaben zufolge 25.000 Neuinfektionen am Tag. Vergangene Woche hatte China angekündigt, die Impfungen im Land vorantreiben zu wollen. Denn viele ältere Menschen in China sind nicht ausreichend gegen das Coronavirus geimpft.
Ja, diese Lockerungen, die sind das eine, aber es kamen ja auch noch Konjunkturzahlen und die sahen, wie erwähnt, nicht so rosig aus. Den Ball spiele ich weiter an Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Frau Wehrle, hallo.
Hallo. Ja, der Außenhandel ist im November eingebrochen. Die Exporte sind im Jahresvergleich um 8,7% zurückgegangen. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Edgar Walk vom Bankhaus Metzler gesprochen. Und von ihm wollte ich wissen, warum denn der Außenhandel eingebrochen ist. Hier seine Antwort.
Man darf nicht vergessen, dass China in den vergangenen 2 Jahren sehr, sehr starkes Exportwachstum hatte. China war ein großer Profiteur der Corona-Krise. Jetzt sehen wir aber, dass sich in den USA und Europa die Nachfrage nach Gütern abschwächt und deshalb natürlich auch der chinesische Export.
Nun könnte man ja sagen, alles halb so schlimm, Hauptsache in Sachen Binnenkonjunktur läuft es gut. Aber das ist nicht der Fall. Warum?
Die Importe sind zweistellig gesunken in China. Was bedeutet, dass die Binnennachfrage sehr, sehr schwach ist? Weil natürlich, wenn viel konsumiert wird im Inland, viel investiert, dann wird auch viel importiert. Und diese Importzahlen zeigen einfach, dass die chinesische Konjunktur nach wie vor sehr schwach ist, dass der Konsum sehr schwach ist und von daher die Wachstumsperspektiven doch sehr eingetrübt sind.
Das hört sich alles nicht wirklich gut an. Wie ist es denn um Chinas Wirtschaft bestellt?
Ich denke, man darf nicht vergessen, dass es 3 große Bremsblöcke in China gibt in der Wirtschaft. Einmal die Zero-Covid-Strategie der Regierung, ich denke, das ist allgemein bekannt. Dann gibt es noch eine Krise am Immobilienmarkt. In den letzten Jahren, Jahrzehnten hat China viel zu viel gebaut. Jetzt muss dieser Sektor schrumpfen, das ist schmerzhaft und kostet Wachstum. Und der 3. Faktor ist die Demografie, die Ein-Kind-Politik bedeutet, dass jetzt in diesem Jahr die chinesische Bevölkerung schon beginnen wird zu schrumpfen. Das heißt, weniger Konsumenten, weniger Wachstum durch diesen Kanal.
Wir haben es eben gehört, die Regierung in Peking reagiert, lockert die bislang so strikten Corona-Maßnahmen. Sind damit die Probleme vom Tisch?
Also grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass das Gesundheitssystem in China nicht so gut ausgebaut ist wie jetzt vielleicht in den USA oder in Europa. Und das heißt also, wenn dann die Corona-Fälle ansteigen und auch diejenigen, die ins Krankenhaus müssen, ansteigen, könnte es relativ schnell überfordert werden. Und wir sehen halt immer noch eine relativ geringe Impfquote in China, vor allem bei den Älteren. Und von daher wird sich jetzt zumindest über das Winterhalbjahr grundsätzlich nicht so viel ändern können, einfach weil es sonst sehr schnell das Gesundheitssystem überfordert wäre. Das heißt, es gibt jetzt einige Lockerungen, die moderat sind, die auch helfen. Ich denke, die auch dazu beitragen, die Stimmung etwas wieder zu beruhigen. Aber sie werden jetzt nicht grundsätzlich den Wirtschaftsausblick für China für die nächsten 6 Monate verändern.
Es gibt Lockerungen, es wird aber auch massiv in die Infrastruktur investiert. Es gibt Steuersenkungen, Erleichterungen beim Immobilienkauf. Reicht das aus?
Ich hatte gesagt, dass der Export ein wichtiger Wachstumsmotor war, aber auch die staatlichen Infrastrukturausgaben waren ein wichtiger Wachstumsmotor in den letzten 2 Jahren. Also die einzigen beiden eigentlich. Und wenn jetzt der Export wegbricht, bleiben ja nur noch die staatlichen Infrastrukturausgaben als Wachstumsmotor übrig und es wird nicht reichen, ja. Ich habe gesehen, die chinesische Regierung hat jetzt ein Wachstumsziel für nächstes Jahr von 5% ausgegeben. Und ich denke, das ist wieder ein bisschen zu optimistisch.
Die Chinesen haben ehrgeizige Ziele, wollen die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen. Wird das gelingen?
Die Chancen hat China durchaus. Es gibt viele Branchen, in denen China schon Weltmarktführer ist. Im Bereich der E-Mobilität ist China extrem stark. Da wird auch eine ernsthafte Konkurrenz für deutsche Automobilfirmen. Wir sehen im Bereich der alternativen Energien, Solar ist China Weltmarktführer. Bei Wind ist China sehr stark. Also es gibt viele Branchen, in denen China sehr innovativ ist, sehr stark ist. Und ich denke, es wird wichtig sein, jetzt die Makroökonomie so zu steuern, dass sie einigermaßen stabil bleibt. Das Wachstum wird zwar schwächer sein in den nächsten Jahren, aber stabil. Und man muss halt auf diesen Innovationsstärken dann weiter aufbauen. Dann hat China durchaus Chancen, zu den USA aufzuschließen.
Das sagt Edgar Walk vom Bankhaus Metzler.
Ja, China öffnet und zugleich diese wirtschaftlichen Probleme. Wie wird das denn an den Finanzmärkten bewertet, Frau Werle?
Was in China passiert, ist heute wirklich nur ein Thema, das für Gesprächsstoff sorgt. Es sind noch eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Die Industriebetriebe hierzulande haben im Oktober beispielsweise weniger produziert. Das sind zwar keine guten Nachrichten, aber immerhin, es geht nicht rasant nach unten, so ein Händler. Schließlich kämpfen viele Betriebe immer noch mit Materialengpässen. Energie ist knapp, Preise sind hoch. Und in der Eurozone, da ist die Wirtschaft im Sommer stärker gewachsen als gesagt. Wobei auch da muss man genauer hinschauen. Es gibt große regionale Unterschiede. Der DAX jetzt zum Mittag 0,6% im Minus. Er fällt auf 14.262 Punkte.
Es gab heute noch eine bemerkenswerte Meldung zum Fachkräftemangel. SAP will nämlich deswegen die Einstellungshürden senken.
Ja, und SAP ist nicht das einzige Unternehmen, das damit zu kämpfen hat. Gut ausgebildete Fachleute fehlen wirklich an allen Ecken und Enden. Ein Grund, das ist der demografische Wandel. Die sogenannten Babyboomer gehen langsam in Rente. Das sind also Jahrgänge so um 1960 rum. 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang hier in Deutschland. Ja, und wenn die in Rente gehen, dann fehlen einfach viele Fachkräfte und es ist sehr schwer, neue Mitarbeiter zu finden. Es gibt nun unterschiedliche Strategien, mit diesem Problem umzugehen. Weiterbildung, das ist sicherlich eine wichtige Maßnahme. Das wird in vielen Betrieben auch gemacht und SAP sagt nun, wir wollen die Einstellungskriterien ändern. Wir wollen künftig auch Bewerber ohne Uni-Examen akzeptieren. In anderen Unternehmen, in anderen Branchen, da geht man ganz ähnliche Wege.
Jetzt ist BASF, die Aktie, auch deutlich im Minus. Spielt da wieder der Gasmangel eine Rolle?
Der Gasmangel und die steigenden Gaspreise als Konsequenz wurden an einigen Standorten bereits die Produktion weiter Teile heruntergefahren. BASF ist auch dazu übergegangen, den Gasbedarf zurückzufahren und Gas durch andere Rohstoffe zu ersetzen. Eine Besserung ist so schnell nicht in Sicht. Die Aktien 1% im Minus.
Wie steht der Euro?
Der wird mit einem $0,0517 gehandelt. Die Umlaufrendite von 1,81 auf 1,75% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $1,773,54.
Claudia Werle in Frankfurt, vielen Dank. Bankberater müssen inzwischen ganz umfassend dokumentieren, wie sie Kunden bei der Geldanlage beraten. Es gibt aber auch jede Menge andere Leute, die Finanzprodukte vertickern. Teilweise dubiose Finanzprodukte, die das Blaue vom Himmel versprechen. die, sagen Verbraucherschützer, vor solch windigen Geschäften sind wir immer noch nicht besonders gut geschützt. Das hat heute die Verbraucherzentrale Bundesverband gesagt. Mischa Erhardt hat die Details.
Der Windkraftbetreiber Procon, die Immobilieninvestmentfirma S&K oder zuletzt das Container-Investment-Vehikel P&R. Die Insolvenzen dieser Gesellschaften haben Milliarden an Anlegergeldern vernichtet. Gemeinsam ist ihnen, es handelt sich um Unternehmungen am grauen Kapitalmarkt, also unter dem Radar von Aufsichtsbehörden wie der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Der Experte und Gutachter Stefan Leupfinger hat in diesem Markt die 10 führenden Anbieter genau unter die Lupe genommen. Sein Schluss? Pleiten und Verluste für Privatanleger sind strukturell in diesem Markt angelegt.
Weitere Skandale mit Vermögensverlusten in Millionen oder vielleicht sogar Milliardenhöhe, die sind für mich vorprogrammiert. Ich bin ganz, ganz sicher, dass weitere enorme Verluste entstehen werden und dass das Vermögensanlagegesetz, wie es heute ausgestaltet ist, nicht ansatzweise einen ausreichenden Schutz für AnlegerInnen darstellt.
Was das an Schäden mit sich bringt, hat sich Magdalena Senn von der Bürgerbewegung Finanzwende in einer Studie zu einem Bereich des grauen Kapitalmarktes genauer angeschaut.
Wir haben uns das Segment angeschaut von als ökologisch beworbenen Angeboten auf dem grauen Kapitalmarkt. Und allein dort sind innerhalb der letzten 10 Jahre Anlegerverluste von konservativ geschätzt 2 Milliarden Euro zustande gekommen.
Seit der Pleite von Anlagegesellschaften wie dem Windkraftbetreiber Procon oder der Immobilienanlagegesellschaft S&K hat es verschiedene Gesetzesinitiativen gegeben, die für mehr Transparenz und damit auch mehr Sicherheit für AnlegerInnen sorgen sollten. Allerdings haben die, dem Gutachten zufolge, höchstens punktuell etwas gebracht, aber grundlegende Probleme nicht beseitigt. Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt beim Bundesverband Verbraucherzentrale.
Profi-Anleger geben ihr Geld in diese Projekte nicht, aber solche Projekte werden immer noch an Verbraucherinnen und Verbraucher verkauft. Wenn es also noch einen Zweifel gab, dass der graue Kapitalmarkt für Verbraucherinnen und Verbraucher geeignet ist, dann ist das aus meiner Sicht mit diesem Gutachten ausgeräumt.
Die Verbraucherschützerinnen bemängeln vor allem, dass Chancen und Risiken der untersuchten Anlagen in keinem Verhältnis zueinander stünden. Weil der Anteil des Eigenkapitals der meisten Gesellschaften verschwindend gering ist und bei Problemen so gut wie nichts abfedern kann, droht Anlegern der Totalverlust. Zudem seien die Regeln für die Anlageberatung zu locker. Im Ernstfall könnten Anlegerinnen mögliche falsche Beratungen nicht nachweisen. Dorothea Mohn.
Es geht darum, dass hier enorme Risiken erst erzeugt werden, und zwar durch zweifelhaft kalkulierte Geschäftsmodelle über Finanzkonstrukte.
Deswegen fordert der Bundesverband Verbraucherzentrale ein Verbot des aktiven Vertriebes von Graumarktkapitalanlagen. Zudem müssten etwa Verjährungsfristen für Falschberatungen von 10 auf 20 Jahre angehoben werden, weil sich Verluste oder Firmenpleiten oft erst nach Jahren herausstellten.
Und damit schauen wir nach Russland. Der Westen versucht ja seit Monaten, Russlands Kriegskasse zu schrumpfen, also dafür zu sorgen, dass Russland weniger Geld einnimmt. Seit Anfang der Woche verzichtet die EU auf etwa 90% des russischen Öls. Zugleich setzen die EU-Staaten eine Idee der USA um. Sie geben Russland nämlich jetzt vor, gewissermaßen mit einem Ölpreisdeckel, zu welchem Geld Russland sein Öl auf dem Weltmarkt verkaufen darf. Nicht teurer als $60 pro Barrel. Genug, damit Russland weiter Öl produziert und Öl also weltweit nicht zu teuer wird, aber zu wenig, um die russische Kriegskasse prall zu füllen. Geht dieser Plan auf? Darüber sprechen wir mit Florian Kellermann, der ist nämlich unser Russland-Korrespondent, der das Geschehen dort derzeit aus Polen beobachtet. Herr Kellermann, wie schätzen Sie das ein? Sind das Sanktionen, die Russland treffen, oder schüttelt es die relativ leicht ab?
Also ich denke, leicht wird Russland diese Sanktionen und ihre Folgen nicht abschütteln können. Denn fast die Hälfte der Haushaltseinnahmen stammen bisher direkt aus dem Verkauf von Öl und Gas. Davon wieder deutlich mehr durch den Verkauf von Öl wird erzielt. Und die EU war bisher für etwa die Hälfte des russischen Ölexports der Abnehmer. Also das geht schon ans Eingemachte für Russland. Klar, es gibt Alternativen. Russland versucht, nach Indien, nach China zu verkaufen. Die Frage ist, wie viel wird dort abgenommen? Wir haben vorhin gehört, dass auch die Konjunktur in China schwächelt. Die Frage ist, wie viel nehmen diese Länder ab und zu welchem Preis? Schon die vergangenen Monate zeigen, dass es enger wird für Russland. Zur Jahreshälfte ist der Haushalt ins Minus gerutscht, das Defizit wird seitdem größer und das in einem Jahr mit eigentlich hohen Ölpreisen. Also besonders drastisch ist der Verlust für Russland, wenn man es vergleicht mit dem, was Russland in diesem Jahr verdienen könnte, zu dem, was es letztendlich verdient. Also die russische Regierung wird die Kosten irgendwie versuchen abzuwälzen, auch die Bevölkerung, aber klar ist, der wirtschaftliche Druck wird deutlich steigen.
Jetzt versucht ja Russland sich zu wehren. Da wird heute wohl offenkundig darüber diskutiert, dass der Kreml russischen Ölgesellschaften verbieten will, Öl an Länder zu verkaufen, die sich eben an diese Preisobergrenze halten. Kann der Kreml da einfach die Sanktionen der EU untergraben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher eine symbolische Gegenmaßnahme, denn in der EU ist es so, dass sich Ungarn nicht an die Preisobergrenze gebunden ist und aber auch eine Ausnahmegenehmigung hat, eben weiter Öl beziehen zu können. Also das ist kein Problem. Und die Länder, an die sich Russland nun wendet als mögliche Abnehmer, die halten sich zwar offiziell nicht an diese Preisobergrenze, aber sie werden, wenn sie es nicht müssen, kaum mehr bezahlen, denn Russland ist gezwungen, an sie zu verkaufen. Das heißt, diese Länder, China, Indien, sind in einer starken Verhandlungsposition und werden so billig wie möglich einkaufen wollen, soweit sie es eben können. Russland wird das Öl wohl nur dann deutlich teurer verkaufen können, als die, denke ich jetzt, als diese Preisobergrenze von 60 US-Dollar, wenn die Nachfrage nach Öl dem Angebot so stark überlegen wäre in den kommenden Monaten, dass der Weltmarktpreis deutlich steigt, aber ich sehe das im Moment nicht und die Konjunkturdaten geben das eigentlich auch nicht her.
Und die OPEC fördert ja auch nicht mehr. Wie sieht es mit den anderen Sanktionen des Westens aus? Wie sehr haben die Russland bislang geschadet?
Ja, sie haben nicht dazu geführt, dass irgendwie die russische Wirtschaft sofort zusammengebrochen wäre. Vielleicht wäre das durch ein sofortiges Embargo auf Öl und Gas geschehen. Sie wirken also eher langsam, aber sie wirken. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, die Haushaltseinnahmen schrumpfen deutlich, das Haushalt rutscht ins Minus und auch die Technologiesanktionen, also die Handelssanktionen, dass eben gewisse Güter nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen, treffen eigentlich alle Branchen, weil eben alle Branchen eng verflochten waren mit der westlichen Industrie und es da eben an Ersatzteilen an allen Ecken und Enden fehlt. Ein Beispiel ist die Automobilindustrie, wo die russischen, also die westlichen Hersteller haben Russland verlassen. Die russischen Hersteller müssen jetzt Autos bauen, die technologisch deutlich abgespeckt sind, ohne ABS, ohne Airbags zum Beispiel. Also ein Rückschritt um einige Jahrzehnte in der Technologie.
Also diese Sanktionen scheinen zu wirken. Florian Kellermann, danke. Knieoperationen, Warteliste, Hüfte, Warteliste. Mandeln raus, na, auch Warteliste. In Großbritannien werden viele Patienten erst nach Monaten oder sogar Jahren operiert. Das britische Gesundheitssystem ist überlastet, der NHS. Und das liegt nicht nur daran, dass Geld fehlt. Vor allem fehlen Menschen, die als Krankenpfleger oder Ärztinnen arbeiten wollen. Mehr Geld würde die Jobs etwas attraktiver machen. Dafür wollen jetzt im Dezember viele streiken. Christine Heuer berichtet.
Der National Health Service ist den Briten heilig. Seit 1948 versorgt er, scheinbar kostenlos, alle Patienten im Land. Denn der NHS ist nicht beitrags-, sondern steuerfinanziert. Und genau deshalb steckt er in seiner bisher schwersten Notlage. Seit der Finanzkrise haben die regierenden Tories das öffentliche Gesundheitssystem heruntergespart. Die Gehälter sind bescheiden, Arbeitskräftemangelware. Der Brexit hat europäische Ärzte und Pfleger vertrieben, die Pandemie auch viele inländische Arbeitnehmer. Wer noch da ist, verwaltet den Mangel und leidet wegen der Teuerungsrate selber Not. Die Gewerkschaft RCN fordert jetzt 19% mehr Lohn. Erstmals in ihrer Geschichte wollen die NHS-Mitarbeiter streiken. Auch im Interesse der Patienten, wie Patricia Marquis vom RCN betont.
Patients are waiting too long for their operations.
Die Patienten warten zu lange auf Operationen. Sie warten auf Rettungswagen, sie warten auf Krankenbetten. Das ist einfach nicht mehr sicher für sie. Und wir sagen, das geht so nicht weiter. Es muss sich etwas ändern.
It's not safe for patients any longer. And nurses are saying we've had enough. We can't continue. Something needs to change.
Beinahe täglich erreichen die Briten Schreckensmeldungen über ihr marodes Gesundheitssystem. Vor den Kliniken stauen sich Krankenwagen, weil es nicht genug Betten und Personal für neue Patienten gibt. Genau diese Ambulanzen können deshalb weiteren Notfallpatienten nicht oder nur zu spät zu Hilfe eilen. Das Royal College of Emergency Medicine, der Berufsverband der Notärzte, führt Buch über die Konsequenzen. Binnen einer Woche hat der Mangel in der Notfallversorgung demnach 200 Menschenleben gekostet. Auch die Rettungsfahrer haben jetzt für Streiks gestimmt. Es geht ihnen wie den Ärzten und Pflegekräften. Ihr Job ist es, anderen zu helfen, aber die Umstände hindern sie daran. Die NHS-Mitarbeiter stecken in einem furchtbaren Dilemma, sagt Dave Carr, der seit 23 Jahren als Intensivpfleger arbeitet.
And what that means in real terms is you may have come in for your cardiac operation. You may have that operation canceled.
Das heißt konkret, wenn Sie für Ihre Herzoperation ins Krankenhaus kommen, kann es sein, dass die OP abgesagt wird, weil es kein Bett für Sie gibt oder niemanden, der sich anschließend um Sie kümmern könnte.
There aren't the beds for you to go to afterwards, or there aren't the staff to look after you after that operation, and that is a terrible, terrible dilemma.
Immer mehr NHS-Mitarbeiter suchen sich einen anderen Job oder werden selber krank. In der Pandemie haben sie bis zum Rand der Erschöpfung gearbeitet. Jetzt sollen sie den Rückstau auflösen, den Corona hinterlassen hat. Ihr Lohn steigt kaum, aber die Lebenshaltungskosten explodieren. Nach einer 12-Stunden-Schicht ist der Besuch bei einer Tafel für viele von ihnen keine Seltenheit. Daher die Forderung nach einer zweistelligen Lohnerhöhung. Aber auch die Regierung steckt in einem Dilemma. Sie kann es sich nicht leisten, die Inflation bei den Gehältern aufzufangen. Zumal die Gesundheitssparte nicht die einzige ist, die einen solchen Lohnsprung mit Streiks erzwingen will. In Downing Street bereiten sie sich deshalb auf den Arbeitskampf beim NHS vor. Soldaten könnten bald Krankenwagen fahren, Pensionäre in den Dienst zurückgelockt oder das Streikrecht eingeschränkt werden.
Und das passt jetzt dazu, denn unsere Kolleginnen und Kollegen von den Zeitungen, die kommentieren heute, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dafür sorgen will, dass die deutschen Krankenhäuser anders, idealerweise besser finanziert sind. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung:
Deutschland liebt Sparsamkeit und Effizienz. Das ist nicht verkehrt, birgt aber das Risiko, den schmalen Grat zwischen Vernunft und Geiz zu verpassen. Deshalb wird mitunter geknausert, gekürzt und abgeknapst, wo eigentlich investiert werden sollte. Und das hat bisweilen üble Folgen. Das gilt nicht nur für den Gesundheitssektor. Man kann ein ähnliches Muster auch beim Wohnungsbau oder beim Bildungssystem beobachten. Deutschland war lange zu geizig, hat sich auf die Substanz verlassen. Und jetzt sind alle Systeme am Anschlag. Mit einem kranken Kind auf dem Arm in der Klinik abgewiesen zu werden, ist ein Albtraum. Es ist absolut legitim zu erwarten, dass so etwas in der Bundesrepublik einfach nicht passiert. Das ist kein Luxus. Das ist für ein Land wie Deutschland der Mindestanspruch. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt sich, ob die Abkehr von der Wirtschaftlichkeit nicht so weit geht. Lauterbach ist stolz darauf, dass sich im Klinikwesen künftig kaum noch Geld verdienen lasse und private Träger möglicherweise aufgeben. Dabei können Wettbewerb und Gewinnstreben Effizienten heben, Qualitäten verbessern und gutes Personal anlocken, im Ergebnis dem Patienten also sehr dienen. Überzieht man es mit der Vorhaltevergütung, dann hat eine Klinik womöglich kein Interesse daran, Patienten aufzunehmen und gut zu versorgen. Man muss Lauterbachs Reform eine Chance geben, aber wachsam sein, dass sie die Abkehr vom Markt und die Verstaatlichung nicht zu weit treibt. Nun zu einem anderen Thema. Bundesfinanzminister Lindner hält eine deutliche Anhebung der Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer für geboten. Die Wirtschaftswoche merkt an, dass die aktuellen Regeln auf Immobilien abgestimmt seien. Die Steuer soll sich eigentlich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit richten. Das ist derzeit nicht sichergestellt. Wenn sich eine Familie beispielsweise gegen den Immobilienkauf entscheidet, zur Miete wohnt und ihr Vermögen mit Wertpapieren aufbaut, profitiert sie nur von den normalen Freibeträgen. Eine Steuerfreistellung für das Familiendepot gibt es nicht, fürs Familienheim hingegen schon. Eine Anhebung der Freibeträge wäre also zu begrüßen. Doch sie sollte noch deutlich höher ausfallen, als von Lindner nun befürwortet. Im Gegenzug könnten die Sonderregeln für Immobilien wegfallen, ohne dass deshalb Zwangsverkäufe drohen. So würde die Besteuerung deutlich fairer.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ein Netzwerk aus Reichsbürgern hat offenbar sehr detailliert einen Umsturz geplant. Sie haben es längst gehört. Wer steckt dahinter? Was ist das für ein Milieu? Und was für ein Gedankengut. Deutschland heute kniet sich da jetzt tiefer rein mit Sabine Demmer. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.